Ich war als kleiner Steppke regelmäßig am Delsen im Uhlenhoog, weil meine Familie aus Rheine kommt oder die Familie meiner Mama. Und mein Onkel, mein Opa, die beide leider nicht mehr leben, haben mich mal mitgenommen zum Delsen. Und das war immer ein Erlebnis.
Während sich die Profis bei der aktuell laufenden Tour de France die Berge hinaufkämpfen, kennt auch Marc Wiethütter in seiner Trainerlaufbahn seit Jahren nur eine Richtung, nach oben. Auf den Kreisligisten Eintracht Rodde folgte der TuS Recke, dann der Landesligist SC Alten Rheine, anschließend Westfalenligist Borussia Emstetten und seit diesem Sommer ist der 48-jährige Co-Trainer des Oberligisten FC Eintracht Rheine. Herzlich willkommen, Marc.
Herzlich willkommen, danke Kai.
Marc, Vorbereitung, das kenne ich noch aus meiner glorreichen Clubkarriere, bedeutet immer Schinderei. Denkst du manchmal, wenn du mit Christian Bienemann so die Einheiten leitest, Mensch, die armen Schweine, jetzt noch einen Feldstufentest oder einen Pyramidenlauf oder hat man da kein Mitleid, sondern das ist notwendiges Übel?
Ja, ganz im Gegenteil, weil das heutzutage eher einen geringen Anteil der Vorbereitung einnimmt. Überwiegend arbeiten die meisten Vereine auf dem Platz, wir auch. Von daher war das, glaube ich, zu meiner aktiven Zeit noch deutlich intensiver. Da wurde stumpf im Wald gelaufen oder stumpf um den See. Torfmersee ist mir noch in Erinnerung geblieben. Von daher können die Jungs heutzutage eigentlich schon ganz froh sein, dass viel auf dem Platz mit Ball gearbeitet wird.
Ja, das kenne ich auch noch aus meiner Zeit beim Skiclub. Da wurde sich montags immer zum Joggen getroffen. Am Skiclub ging es dann los und dann einmal in Bentlager Wald. Da ist dann da Mike Terbeek und Norbert Tiller auf dem Fahrrad mit zum Beispiel Amisia gesehen. Spölle, Thomas Spölling dann mit FCE. Warum gibt es das jetzt nicht mehr? Sind die Trainingslehre eine andere oder ist dieses stumpfe Laufen vielleicht gar nicht so förderlich für Schnelligkeit? Und
ja, ich glaube schon, dass das durchaus noch förderlich sein kann, aber heutzutage entwickelt sich ja alles weiter und manche Dinge von früher werden heute auch wieder modern. Ich glaube, in diesem Fall ist es eher so, dass man viele Dinge heute sportwissenschaftlich auch hinterlegt und dementsprechend andere Ansätze wählt. Aber es ist auch meiner Meinung nach so, dass gerade in dem Bereich überkreislicher Fußball die Spieler deutlich mehr für sich in ihrer Freizeit machen. Mhm. Fast jeder ist im Gym unterwegs und da sind die vielleicht von einer Grundausstattung in der Kondition deutlich besser dargestellt. Aber letzten Endes hat man auch die Zeit gar nicht mehr heutzutage. Das war früher auch anders. Urlaubszeiten wurden oft nicht in die Vorbereitung gelegt. Heutzutage ist es gang und gäbe, selbst in der Oberliga, dass Spieler leider in den Urlaub fahren. Auch Trainer müssen mal Urlaub nehmen in den Ferien. Von daher versucht man schon, glaube ich, die Inhalte auf dem Platz umzusetzen.
Mhm. Und was man ja auch fast mit jedem Gespräch mit dem überkreisigen Trainer hört, die Jungs bekommen ja 4-5 Wochen vorher schon irgendwelche Laufpläne oder Koordinationsübungen und so, die sie abarbeiten müssen, Stabiübungen und sowas, ne? Die sind dann, die kommen ja nicht mit null Vorbereitung in den angesetzten Trainingstag, sondern sind durchaus schon auf Level, ne?
Ja, das ist richtig. Man muss natürlich auch da unterscheiden. Ich habe das jetzt ja beim FCE kurzfristig alles erst mitbekommen. Die Saison war natürlich für die Jungs beim FCE bei uns jetzt im letzten Jahr brutal. Ihr habt ja auch regelmäßig darüber berichtet, dass permanent U19-Spieler schon in der ersten Mannschaft spielen mussten. Im Grunde waren es immer so 10, 11 Spieler, die aus dem eigentlichen Kader der ersten dabei waren. Und ich glaube, dass fast 50 Spiele im letzten Jahr stattgefunden
38
haben.
38 Ligaspiele durch die 20er Liga, dann noch Kreispokal, Westfalenpokal, ne?
Genau, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, war dann eben, dass wir dieses jetzt Thema ein bisschen anders angegangen sind. Also die Jungs haben vor dem eigentlichen Start 3 Läufe absolviert, weil die regenerieren sollten. Und viele Spieler waren ja auch muskulär angeschlagen, was sich auch leider jetzt noch weiter in die Vorbereitung bei uns zieht, dass der ein oder andere dosiert wieder einsteigt. Und durch den Riesenumschwung und Umbruch, den wir haben, ist es jetzt bei uns so, dass wir da ein bisschen behutsamer rangehen können. Aber es war schon brutal für die Jungs. Mhm. Ich kenne aber auch andere Beispiele und da bin ich auch als Trainer schon unterwegs gewesen, dass ich durchaus 3 Wochen vorher den Jungs schon Laufpläne gegeben habe oder wenn man den Luxus hat, einen Athletiktrainer zu haben, dass der das dann gemacht hat. Aber auch da ist es nicht so, dass man dann stumpf 60 Minuten läuft, sondern vielleicht zum Reinkommen 60 Minuten oder 45 und dann durchaus im Bereich Intervall arbeitet oder auch Stabilisationsübungen macht. Da gibt's heute so viel gute Dinge. Internet gibt da auch diverse Videos vor. Aber das ist schon von Vorteil, Wichtig ist aber auch nach einer langen Saison, egal ob jetzt 45 oder 30 Spiele, die Jungs müssen auch mal den Kopf freikriegen und sollen vielleicht mal nichts machen oder auch mal ein bisschen Paddle oder Tennis spielen.
Mhm. Marc, wir zeigen unseren Podcast Heimvorteil. Sorry, den Namen hatte ich eben in der Anmoderation vergessen. Stunden vor dem Testspiel gegen die Sportfreunde Lotte auf. Ihr hattet ja als ersten Testspielgegner, hattet ihr auch aus dem oberen Regal rausgesucht, Preußen Münster. Was ist das Wichtigste an so einem Test? Ist das nackte Ergebnis oder guckt man da viel mehr, wie sich die Jungs so einfinden oder woran macht ihr einen guten Test fest heute?
Ja, also auf Preußen Münster zurückzukommen, das war natürlich ein super schönes Event, cooles 1-0 Event.
1-0 nur, ne? Verloren.
1-0 nur verloren. Es war auch der Grund, warum wir eine Woche eher mit dem Training gestartet haben und in der letzten Woche dann quasi ja am Platz nur zwei Einheiten angeboten haben, die freiwillig waren und die Jungs damit Läufen versorgt hatten, weil der Plan war eigentlich erst in dieser Woche zu starten, in der letzten Woche zu starten auf dem Platz. So, und ja, die Sportfreunde Lotte hatten auch bei Biene angefragt und ja, wir wollen uns mit solchen Mannschaften gerne messen. Wir haben einen großen Kader und dann geht's heute sicherlich auch schon darum, spielerisch ein bisschen mehr Akzente zu setzen als gegen Preußen, wo wir gerade zu Beginn viel hinterherlaufen mussten. Aber ich glaube, du warst auch vor Ort. Ja. Im Laufe des Spiels haben wir uns echt reingeackert. Aber Biene und ich sind auch sicherlich sehr kritisch, selbstkritisch, aber auch kritisch der Mannschaft gegenüber. Fußballerische Lösungen nach vorne haben wir nicht so gut ausgespielt oder drin gehabt im Spiel. Und da geht's dann jetzt in dieser Woche dran. Aber Hauptaugenmerk ist nach wie vor, die Spieler auf ein Level zu bringen. Wir haben einen spannenden Kader. Wir haben viele Jungs dabei, die aber auch noch nicht auf Oberliganiveau gezockt haben. Und da müssen wir sie hinbringen. Und da sind solche Spiele halt total wichtig und auch für die Jungs sicherlich auch ein Highlight. Und jeder kann sich präsentieren. Von daher freuen wir uns drauf. Und natürlich will man ein gutes Ergebnis abliefern und holen. Aber letzten Endes, wenn wir heute gegen Lotte gewinnen und dann zum Saisonstart nicht punkten, dann ist dieses Spiel heute auch nichts mehr wert, ne?
Genau, du hast den Umbruch schon angesprochen, Marc. 16 Neuzugänge habe ich, glaube ich, gezählt. Kannte da jeder die Namen Christian Bienemann, Marc Wietholter oder musstet ihr erst nochmal sagen, hi, ich bin der und nicht Biene oder?
Ja, also Biene war mit Sicherheit bekannt. Nicht nur, weil er sicher auch im Profisport schon oder im Profifußball schon unterwegs war, sondern vielmehr, weil er ja schon in der Rückrunde dabei war. Erst als Co. und dann relativ schnell als Cheftrainer. Von daher war er ja auch schon deutlich intensiver in der Planung mit drin. Ich persönlich bin ja erst irgendwann dann im Mai dazugekommen, nach langer Überlegung. Ich weiß nicht, ob mich alle Spieler kannten, einige schon. Zwei der Spieler, die jetzt beim FCE spielen, hatte ich in Emstetten. Den einen oder anderen kenne ich aus dem Jugendbereich, weil ich auch schon mal Auswahltrainer war, also Stützpunkt und Kreisauswahltrainer. Mhm. Da sieht man dann so den manchen jungen Mann mittlerweile dann wieder, der früher dann mit 9 oder 10 irgendwo unterwegs war. Ja, aber der ein oder andere wird mich nicht gekannt haben. Ich hatte mit einigen keine Berührungspunkte, außer dass wir dann halt mit Borussia Emstetten im Pokal gegen FCE leider knapp verloren haben. Und ja, man kennt sich ja in der Fußballszene. Eine große Vorstellungsrunde hat es nicht gegeben. Das hat Christian Hebeler, unser sportlicher Leiter, gemacht, als ich meinen Vertrag dann irgendwann Mitte, Ende Mai unterschrieben habe, kurz vor Saisonende, war ich dann mal beim Training in der Kabine. Mhm.
Ihr spielt ja fünfte Liga, wenn zwei Drittel ungefähr über den Daumen des Kaders neu sind, ist sowas eher spannend oder auch eine Herausforderung, wo man denkt, wo kann der spielen, auf welchem Stand sind die Spieler leistungsmäßig? Oder sagst du, Mensch, ist doch cool, wenn da so viel frischer Wind in die Bude reinkommt?
Ja, sowohl als auch. Es ist spannend, aber es ist auch aktuell noch alles ein bisschen, ja, ich will nicht sagen wackelig, aber weil ich, wie eben schon erwähnt, einige Spieler jetzt bei uns sehe, die noch nicht Oberliga gespielt haben, wo wir aber der Meinung sind, dass wir sie dahin bringen. Bei dem einen wird es vielleicht ein bisschen länger dauern, wenn ich jetzt an unsere U19-Spieler denke. Wir haben 4 ganz spannende Jungs dabei, die Geduld haben müssen. Ich habe immer, egal in welcher Liga ich gearbeitet habe, gesagt zu jungen Spielern, das erste Herrenjahr ist irgendwie wie eine Ausbildung zu sehen. Seid geduldig, nehmt Dinge an, auch wenn ihr anderer Meinung seid, lasst uns drüber reden, aber ordnet euch unter. Mhm. Und wir haben da mit Finn Fellmann, Kubila Yilmaz, Johann Schirps und Daniel Peters total spannende Jungs. Wir haben ein junges Torhüter-Talent als dritten Torwart dazu gewonnen. Da muss man abwarten. Auch der ein oder andere, der aus der Landesliga kommt. Aber spannend und ist, dass wir einfach einen Kader haben, der brutal jung ist. Wir haben eine etwas andere Kaderstruktur, glaube ich, als im letzten Jahr. A, breiter und B, aber auch ja, viel Tempo im Kader. Mhm. Und was halt total mich anfixt, ist, dass viele, viele Spieler hier aus dem Umfeld von 15, 20 Kilometern aus Rheine kommen.
Ja.
Wir wollen halt auch wieder ein bisschen Leben da reinbekommen, dass ja auch wieder ein paar mehr Zuschauer am Delsen sind. Und ja, und mir ist auch wichtig, dann dauerhaft eine enge Verzahnung zur zweiten, zur U19, zum Jugendbereich allgemein. Und wer mich kennt, weiß auch, dass das immer in den Vereinen, wo ich war, vielleicht mal in Amstetten ausgenommen, ganz wichtig war. Ich habe immer versucht, da auch die jungen Leute und auch die Trainer aus den anderen Mannschaften so ein Stück weit mitzunehmen, dass man da als Verein irgendwann auch von profitiert.
Mhm. Genau, und den Weg geht ihr auch schon mit dem von dir angesprochenen Quartett um Fellmann und Schierps und Co.,
ja,
die ja auch schon Oberliga-Minuten bekommen haben. Ne? Die habt ihr jetzt ja nicht nur dazu genommen nach dem Motto, weil ihr irgendeine Jugendquote erfüllen müsst, sondern weil ihr auch an die sportliche Qualität von den Jungs glaubt. Ne?
Ja.
Was mich nochmal interessieren würde, Marc, mit Christian Bienemann, das ist ja sozusagen für dich auch jetzt in der Konstellation Novum.
Ja.
Gab es da von Anfang an klare Absprachen, wer was macht, oder musste sich das auch erst so ein bisschen einpendeln zwischen euch beiden? Oder als Beispiel machst du jetzt das Aufwärmtraining und Biene guckt da so ein bisschen drauf, oder?
Ja, also wir haben jetzt nicht klar strukturiert, wer was macht. Es wird, wir sprechen sehr viel. Alleine, wenn ich jetzt heute sehe oder auch gestern, wir telefonieren dann ein bis zweimal täglich, stimmen uns vorher ab, planen die Woche durch. Das ist schon so. Erstmal ist ganz klar, dass Biene den Hut auf hat und ich ihm den Rücken frei halte in gewissen Dingen. Wir haben ja noch einen Athletiktrainer
Sascha
Guetart, ne? Der macht so dieses Aufwärmen, heutzutage Aktivierung genannt, ja, von 10 bis 15 mal 20 Minuten. So, und dann ist es jetzt gerade so, dass natürlich Biene mir dann auch, das war mir halt auch wichtig, dass ich nicht nur die Hütchen aufstelle, aber das war ja auch im Grunde genommen klar, mir dann auch durchaus Inhalte im Training gibt. Und ja, das ist auch bei der Kadergröße sicherlich von Vorteil, wenn wir da mit vier Trainern, Panzer, unser Torwarttrainer Marc Steinfeld ist ja auch dabei, ja, da am Platz sind. Das ist schon so, dass wir da jetzt nicht sagen, 30 Minuten Marc in dem Bereich und so weiter. Ja. Aber wir stimmen uns ab und das ist mir auch wichtig. Und im Grunde genommen, ja, lernen wir uns ja auch gerade erst richtig kennen in dieser Intensität. Man kannte sich ja vorher schon. Ich hatte mit Biene vor Jahren immer schon einen Austausch, als der Trainer in Amstetten war. Es waren dann Bezirksliga-Zeiten für 05,
ne?
Und ich mit dem TuS Recke als Aufsteiger seiner Zeit, einige Jahre dann in der Bezirksliga unterwegs. So, und man hat sich dann immer mal wieder gesehen. Und ja, nichtsdestotrotz, wenn wir hier vor 3 Monaten gesessen hätten, hätte ich nicht gedacht, dass ich als Co-Trainer von FC Eintracht Rheine oder als Trainer von FC Eintracht Rheine oder was immer beim FCE, dass ich überhaupt beim FCE bin. Von daher war das jetzt eine spannende Zeit und intensive Zeit in den Wochen nach meinem Rücktritt in Amstetten, ja.
Genau, der war, glaube ich, am 20. April. Ne? Du hättest ja auch sagen können, Marc, erstmal abwarten, mal 2-3 Monate ohne Fußball das Land ziehen lassen. Warum war die Anfrage des FCE genau das, was du dann in der Situation gebraucht hast? Hatte ich den Namen gereizt oder die Oberliga oder das Ganze drumherum oder die Trainingsmöglichkeiten vielleicht auch? Oder?
Ja, erstmal ist es ja so, das muss man wissen, Christian Hebbeler und ich kennen uns eigentlich seit Jugend-Kindheitstagen. Er kommt aus Hobsten, ich komm aus Hobsten. Sein Onkel ist bei mir in der Clique. Und wir haben immer uns ausgetauscht. Wir waren immer irgendwo mal mehr, mal weniger in Kontakt. Christian war Trainer in Lengerich, ich in Recke. Das waren damals so im Kreis die besten Mannschaften. Erstmal die Sportfreunde Lotte ausgeschlossen. Wir haben dann oft Testspiele gehabt, Spieler, auch mal über Spieler gesprochen. So, und ja, dann hat man jetzt immer mal wieder Kontakt gehabt. Es ging dann auch um die Spieler Luca Dömer und Mathis Langelage, wo ich als Trainer von Borussia Amstetten sehr gekämpft habe, dass sie nicht jetzt schon im Sommer zu FCE wechseln.
Mhm. Torwart und Innenverteidiger, ne?
Ja, ganz genau. Und das war dann so, dass er wenige Tage nach meinem Rücktritt, also am Montag, hat er mich schon kontaktiert, aber nicht mit der Info, wir wollen dich holen irgendwo, wir wollen dich einbauen, sondern ne, komm mal runter und ich melde mich. Ja, und als er dann angerufen hat, habe ich ihm auch klar gesagt, dass ich eigentlich eine Pause machen möchte, weil das hast du ja gerade vorgelesen. Ich davor waren ja auch Station als Jugendtrainer, selber noch als Spieler in meinem Heimatverein Westfalia Hobsten, als Kreis im Kreis Tecklenburg als Auswahltrainer und so weiter. Eigentlich war ich jetzt an dem Punkt angelangt zu sagen, ich mache eine Pause, und das war ja auch einer der Gründe, warum ich in Amstetten gesagt habe, Cut, ich höre auf. So, und nichtsdestotrotz hat er dann gesagt, oder ich hatte ihm gebeten, sprecht mit anderen, wenn ihr noch andere habt. Natürlich haben die, waren die nicht unvorbereitet. Er hat mir aber schon signalisiert, dass man gerne mit mir zusammenarbeiten möchte. Auch Biene hat sich gemeldet. Und dann ist es so, wie du gesagt hast, ist der FCE für mich immer noch die größte oder die höchst spielende Mannschaft. Er hat immer noch eine gewisse Strahlkraft. Ich hatte es ja auch dir, glaube ich, schon mal gesagt. Ich war als kleiner Steppke regelmäßig am Delsen im Uhlenhoog, weil meine Familie aus Rheine kommt oder die Familie meiner Mama. Und mein Onkel, mein Opa, die beide leider nicht mehr leben, haben mich mal mitgenommen zum Delsen. Und das war immer ein Erlebnis. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe mal die Vision, irgendwann wieder da zu sitzen als Co-Trainer oder als Verantwortlicher und wieder vor 800, 900 Leuten da zu spielen. Das hatten wir jetzt gegen Preußen, aber ich meine im Meisterschaftsbetrieb. Aber das war damals ja gang und gäbe, dass da 500, 600 Leute auf dem Sonntag waren. Und
klar,
ein Stück weit wollen wir das alles wieder so ein bisschen entfachen. Ne? Mhm. Und ja, das war dann das Thema, wo ich dann gesagt habe, boah, jetzt hast du die Chance. Willst du es machen, ja oder nein? Du hast jetzt noch 2,5 Monate Zeit, dich zu erholen, ein bisschen runterzufahren. Und auch da bin ich nicht derjenige, der dann das für sich alleine bespricht. Ich habe dann ja auch mittlerweile noch nicht Erwachsene, aber Kinder im guten Alter, die auch im Sport unterwegs sind. Meine Partnerin und auch dann meine Eltern, mein Schwager sind immer so für mich wichtige Ansprechpartner. Mhm. 1, 2 Freunde. Und leider,
wie gesagt,
war keiner dabei, der mir abgeraten hat. Nee, Spaß beiseite. Ich freue mich da auch drauf. Und das letzte Jahr war hart als Trainer, muss ich ganz klar sagen.
Mhm.
Und sicherlich wäre eine Pause gut gewesen, aber ich bin ja jetzt auch nicht in der Hauptverantwortung. Das muss man ja auch dazu sagen. Und das genieße ich gerade auch sehr, dass ich nicht 30 WhatsApp am Tag bekomme von Spielern, von Leuten wie dir aus der Presse. Nein. Auch das gehört ja zu einem Trainerjob dazu, und wer denkt, dass man nur 6-7 Stunden die Woche als Coach unterwegs ist, der ist heutzutage auf dem Holzweg, weil die Spieler haben auch mittlerweile alle nochmal andere Ansprüche ans Trainerteam, an den Verein, und man muss da schon echt sehr, sehr intensiv arbeiten, ja. Mhm.
Marc, wenn wir nochmal 3 Monate ungefähr zurückspringen, am 20. April hast du nach dem 0-1 gegen Eintracht Aues ja die Brocken bei Borussia Amstetten hingeschmissen. Also jetzt mit 3 Monaten, die ins Land gezogen sind, war das für dich die richtige, einzig, also die unumgängliche Entscheidung da, zu sagen, so, jetzt ist Schluss hier, Jungs?
Ja, auch da habe ich lange drüber nachgedacht. Zuerst mal muss ich sagen, dass man denkt, wenn man zurücktritt, dass man da im Bösen oder dass alles schlecht war. Es war ja in keinster Weise der Fall. Also bei Borussia Amstetten gibt es sehr viele liebe, nette Leute im Vorstand, im Umfeld, die Mannschaft sowieso, die wirklich auch viel Herzblut da reinstecken. Aber ich muss im Nachgang sagen, dass der Rücktritt nicht verkehrt war. Ich war einfach auch wirklich gesundheitlich angeschlagen. Mhm. Das muss man schon dazu sagen. Und das hat jetzt nicht nur oder lag nicht nur daran, dass das bei Borussia es nicht lief, aber es war sicherlich ein Punkt mit. Und man hat ja dann immer Gedankengänge, man lässt wen im Stich und so weiter. Ich muss mir vorwerfen, das war mein Fehler. Ich habe nach 5 Jahren in Altenrheine recht früh oder nach 4 Jahren in Altenrheine recht früh in der Saison seinerzeit in Altenrheine bekannt gegeben, dass ich aufhöre. Da dem neuen sportlichen Leiter und meinem Ex-Kapitän André Wiesch, hatte im Vorfeld auch schon ein bisschen selbst dafür gesorgt, dass mein Nachfolger ja parat steht
mit Guido Göcke.
Das war auch, habe ich Guido auch gesagt, ich glaube, dass du der Richtige bist, der das dann macht. Der Zeitpunkt sei mal dahingestellt. Aber ich hatte den in Altenrheine das Gefühl, es ist gut gewesen.
Mhm.
Und dann kam sehr schnell Roland Westers um die Ecke. Und den Vorwurf mache ich mir heute. Ich habe viel zugesagt.
Mhm.
Ich hätte im Vorfeld 2-3 Gespräche dort suchen sollen, die dann stattgefunden haben. Weil ich weiß auch, worauf du gleich hinaus willst, wenn man über die infrastrukturellen Dinge, die mir da nicht gepasst haben, spricht. Das ist halt ein weites Feld. Und es hat nichts damit zu tun, dass es keinen Kunstrasenplatz gibt. Weil da hat der Verein echt bombig vorgesorgt, dass man immer in Reckenfeld trainieren kann. Ich habe einige Spieler ja auch nach Amstetten geholt. Nicht in Eigenregie, aber mit mit den Verantwortlichen. Da waren auch viele Spieler dabei, die mich kennen. Und ein Stück weit bin ich davon ausgegangen, ich komme in einen Fußballverein, in einen reinen Fußballverein, und es ist alles organisiert, Ausrüstung, ne, von, ich sag mal, von Bällen über Trikots bis zum Ausgeh-Präsentationsanzug. Und ich musste schnell feststellen, dass das nicht das Thema gewesen ist. Und wir haben dann oft darüber gesprochen, Kamerasystem und so weiter war nicht vorhanden. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch, aber solche Dinge kommen bei mir immer wieder hoch. Und die Hinrunde war super. Wir hatten von Anfang an große personelle Probleme, haben trotzdem eine gute Hinrunde gespielt und haben eigentlich gedacht, mit dem ein oder anderen Spieler, der in der Rückrunde da wieder zukommt, wird's ein Selbstläufer. Und das war die Krux. Wir haben leider viele kranke und verletzte Spieler im Winter gehabt und haben regelmäßig mit 8 bis 10 Spielern trainiert. Ich konnte nicht ansatzweise so trainieren, wie ich wollte. Das hat aber nichts mit den Verantwortlichen zu tun. Aber auch da gab's schon Themen und Punkte, und das wissen die auch, wo wir drüber gesprochen haben. Und die Wahrheit ist da auch, dass ich im Februar vor Beginn der Rückrunde schon mal meinen Schlüssel auf den Tisch gelegt hatte, im wahrsten Sinne des Wortes, und gesagt habe, ich kann so nicht mehr. Da sind ein, zwei Dinge intern dann gewesen, auch in Sachen Infrastruktur mit Materialien und so weiter.
Das hat sich dann gebessert oder wo du auf den Tisch gekommen hast?
Auch da, Cello, der ja auch mein Vorgänger bei FCE war von Anfang an ein wichtiger Ansprechpartner für mich. Roland Westers, mein Vorgänger, und die Jungs, die leben Borussia, gerade Roland, die haben versucht, das zu verbessern, aber ich war, glaube ich, zu dünnhäutig auch ein Stück weit und zu negativ. Dann kamen die sportlichen Misserfolge dazu, das muss man ganz klar sagen, die auch begründet waren mit eben Spielern, die mein Kapitän, mein wichtigster Spieler, Henrik Ode, rote Karte, 4 Spiele Sperre, Vincent Schulte, der zu dem Zeitpunkt, als er eine rote Karte bekommt, gerade das erste Mal für mich wieder in der Form war, wie wir ihn uns erhofft hatten. Der war, hatte auch ein paar Probleme in der Hinrunde.
Kai Diratschat ist, glaube ich, auch ausgefallen.
Ja, immer mal wieder Kai, aber Kai hat sich echt durchgequält. Die Jungs, nochmal, ich lasse auf diese Mannschaft nichts kommen. Ich komme sofort dann, warum ich dann aufgehört habe, habe ich ja gerade schon erwähnt, aber da gibt es noch ein, zwei Dinge. So. Und dann war es halt auch so, dass der Glaube nicht mehr da war, dass ich der Richtige bin, die Jungs wieder in die Spur zu bringen, und habe dann gehofft, vor diesem Spiel SV Mesum Derby, dass die dann mit einem neuen Trainer den Turnaround schaffen. Das ist leider in die Hose gegangen. Danach haben sie noch ein paar Ergebnisse geholt.
0-5 oder wie ging es
aus? Ja, genau. Und ich war wirklich, ich hab das mit nach Hause genommen. Und wenn man mich kennt, viele, die mich gut kennen, haben immer gesagt, wenn ich sonntags durch die Tür komme, man erkennt nicht, ob ich 5-1 gewonnen oder 4-0 verloren habe. Das war zu Hause vorbei. Ja. Das war jetzt nicht mehr das Thema. Und dann überlegt man als Familienvater und Familienmensch, der Sonntagsabend auch gerne mit der gesamten Familie nochmal über Spiel spricht, weil meine Familie sind alle Sport- und Fußball begeistert. Also ich habe immer Nichten, Neffen, meine Kinder, wenn sie Zeit haben, am Platz, meine Eltern, mein Schwager, meine Schwester und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, ich fühlte mich nicht mehr bereit und in der Lage. Ich habe viel mit meinem Trainerteam gesprochen, die haben auch alle gesagt, mach weiter. Und auch da muss ich ja sagen, bei Borussia, das war total stark, wie man uns den Rücken gestärkt hat. Man hat ja auch gesagt, nach diesem Aarhus-Spiel und auch vor diesem Aarhus-Spiel, wenn wir dann abgehen, gehen wir ab. Das hat Gründe. Aber ich war zu negativ da und musste eine Pause machen, musste da raus. Natürlich haben jetzt im Nachgang auch, das ist ja immer, wir sind ja leider, wir leben in Deutschland, da wird immer alles kritisch hinterfragt. Jetzt geht er zum FCE, das abgekaterte Spiel, das ist vollkommener Blödsinn. Und ich hoffe einfach, dass der Verein wieder auf die Beine kommt, und da sind auch gute Leute am Werk. Und aber trotz alledem, ich habe damals zu schnell zugesagt und hätte einiges besser hinterfragen müssen, weil es gab schon auch aus der Mannschaft ein paar Spieler, die gesagt haben, boah, hier ist nicht alles so rosig, wie du dir denkst. Ja. Und letzten Endes, trotz alledem, glaube ich, dass jetzt auch mein Nachfolger besser aufgestelltes Feld dann da findet, und die Leute im Verein bei Borussia nochmal, die versuchen alles, denn der Verein kommt auch aus schweren Zeiten, das darf man nicht vergessen. Und ich bin da vielleicht auch ein Stück weit verwöhnt, denn beim TuS Recke und beim SC Alten Rheine, will ich nicht sagen, wurde mir jeder Wunsch von den Lippen abgelesen, aber waren viele Leute, die gerade in diesen Themen, ich bin ein großer Freund davon, einheitlich zu trainieren und so weiter, ausrüstungstechnisch, die mir da wirklich und den Jungs den wirklich jeden Wunsch von den Lippen abgelesen haben. Ne?
Aber mit Kollege Cello Langströer ist nach wie vor alles fein. Ne? Ihr seid ja
natürlich war Cello nicht begeistert. Cello hat dann auch zu mir gesagt, ja, du bist vielleicht 2 Jahre zu früh hier, aber es ist alles gut. Auch mit Roland gab es natürlich dann, weil es wurde dann Kollege Holthaus und Christoph Niemeyer in Emstetten sind dann ja auch gut unterwegs und hinterfragen viele Dinge. Aber da gibt's keinen Keil jetzt, den wir da irgendwo zwischen uns getrieben wurde. Ich war ja auch, und das fand ich stark, von der Mannschaft zum letzten Spiel nochmal herbestellt worden. Ich wurde nicht verabschiedet oder so, aber ich bin ja auch zurückgetreten. Da bin ich dann auch, das halte ich auch aus, wenn dann einige Leute dann mit dem Finger auf mich zeigen. Ja. Ich war da und wollte mich auch von dem einen oder anderen persönlich verabschieden. Und trotz alledem war das kein gutes Jahr. Und wer mich kennt und du hast meine Vita vorgelesen, weiß, dass ich eigentlich jemand bin, der sehr, sehr gerne langfristig arbeitet. Das hat nicht geklappt. Muss man mal, irgendjemand hat mal gesagt, man ist erst ein guter Trainer, wenn man rausgeflogen ist. Das muss dann noch passieren bei mir. Und wenn man vielleicht mal aufgehört hat und zurückgetreten ist in einem laufenden Wettbewerb. Ich finde es schade, ich sehe es schon als persönliche Niederlage an, aber letzten Endes tut es mir leid, dass ich die Erwartung nicht erfüllt habe. Aber letzten Endes muss ich auch sagen, Roland hat es auch irgendwann im Nachgang mal gesagt, das war nicht Westfalenliga tauglich, weil wir einfach immer wieder auf zu viele Leute verzichten mussten.
Ja. Vor dem Sturm war auch eher dünn besetzt, ne? Also da war es auch keiner, der 25 Tore garantiert
hat. Ja, das ist richtig. Kürschat Özmen hat aber immerhin, ich glaube, zweistellig getroffen.
Genau, ist auch gar kein Fall, nicht als Schüler zu verstehen.
Nein, genau. auch da, wir haben mit relativ wenig Toren in der Hinrunde 20 oder 21 Punkte mit dem Kinderhausspiel, was schon Rückrunde war, geholt. Und wir haben auch echt teilweise guten Fußball gespielt für unsere Verhältnisse. Aber ich hätte nie erwartet, dass ich mal 9 Spiele nacheinander verliere. Ich habe mal als Trainer von Recke 5 oder 6 verloren. Das hatte aber auch Gründe, weil wir keine Leute hatten. Und es war jetzt ähnlich, nicht ganz so extrem wie in Recke seinerzeit. Und in Altenrheine hatten wir das auch mal. Und da gab es auch dann kritische Stimmen, aber vor allen Dingen von mir selber. Ich bin immer der Erste, der den Fehler bei sich selber sucht. Aber ich hatte einfach alles versucht irgendwo und habe es nicht geschafft. Und dann kann man auch sagen, ja, der hat die Mannschaft im Stich gelassen. Ich habe es anders ausgelegt. Tim Plotek, mein Co-Trainer, ist ja auch mit zurückgetreten. Ja. Wir haben eigentlich gedacht, wir setzen Kräfte frei und vielleicht stoßen sie den Bock nach oben. Es war gar nicht, es ging dann ja auch mal ein bisschen. Aber letzten Endes, das habe ich auch, das hat mir keiner geglaubt. Ich bin zu dem AO-Spiel eigentlich schon gefahren und habe gesagt, egal was heute passiert, ich muss aufhören. Ich weiß jetzt nicht, wie die Konsequenz gewesen wäre, aber ich habe zu Hause meinen Kids gesagt, wenn ich heute am Wiederkommen bin, ich kein Trainer mehr in Emstetten.
Hast du mir im Urlaub auch schon mal gesagt.
Ja, genau. Und das wäre, glaube ich, auch so konsequent wäre ich gewesen. Das war halt das Spiel nämlich auch zu 100% auf meine Kappe, weil in der Nachspielzeit haben wir das Gegentor gefangen und ich hatte zu dem Zeitpunkt alle großen Spieler trotzdem vorne geordert, weil wir haben in der Halbzeit als Mannschaft gesprochen, was machen wir, wenn es hier unentschieden spielt? Ja. Wir gehen all in und dann kriegst du halt, und das ist symptomatisch für eine Mannschaft, die unten drin steht, dann kriegst du halt in der Nachspielzeit einen Standard. Ja. Und den Vorwurf, den akzeptiere ich auch, dass man dann sagt, warum hast du die Jungs nicht nach hinten geholt? Dann hätte man zumindest 0-0 gespielt. Und letzten Endes war es auch da so, lass uns das Thema sofort beenden, weil in der Hinrunde hatten wir Glück mit der ein oder anderen Schiri-Entscheidung. In der Rückrunde hatten wir ein Spiel dabei, wo wir ein reguläres Ausgleichstor in der Nachspielzeit schießen, was auf Video klar belegbar ist, was der Schiedsrichter auch zugegeben hat. Aber er hat eine Fehlentscheidung getroffen, hat ein Tor zurückgepfiffen, was ganz klar ein Tor war. Ein, zwei Abseitsentscheidungen und so weiter. Das tut mir für den Verein leid, aber im Grunde genommen muss man sehen, über die gesamte Saison waren wir leider nicht Westfalenliga tauglich. Das liegt nicht an den Spielern, sondern das lag an den Verletzungen, die wir hatten. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Ja.
Klar, genau. Ehrliche Worte, Marc. Ich möchte noch mal einmal auf die Anmoderation zurückkommen. Ich habe ja gesagt, Eintracht Rodde, dann Recke, dann Altenrheine, dann Borussia Emsdetten, FC Eintracht Rheine. Es ging ja ligentechnisch wirklich immer in der Liga höher, ne? Also von der Landes- in der Westfalenliga zum Schluss und jetzt in der Oberliga bei FCE. Ja. War das schon immer dein Karriereplan oder ist das durch Zufall so gekommen? Oder hast du immer gesagt, go big or go home?
Nee, das ist tatsächlich ein reiner Zufall. Bin natürlich auch maßlos enttäuscht, dass der DFB nicht angerufen hat. nein, Spaß beiseite. Also das war, ich habe kein...
48 Bewerbungen, glaube ich, auf den Co-Trainer-Job von Jürgen Klopp. Also ich,
ist das so?
Ja, genau.
Also ja, das wäre mein Alter entsprechend. Aber nein, ich habe keinen Karriereplan. Also ich war sehr dankbar, wenn ich da mal anfangen kann, dass ich in meinem Heimatverein, den du jetzt ja da nicht in der Liste...
Hast du auch mein
Haupt? Nein, alles gut. erwähnt hast, dass ich da schon mal Interimstrainer war. Da war ich Anfang 30 in der Bezirksliga seinerzeit. als da war ich spielender Co-Trainer und habe dann für ein paar Wochen das Amt übernommen.
Welche Position hast du gespielt?
Ja, ich bin ja ehrlich, ich war zu schwach im Seniorenbereich, um die Saison über 20 Spiele hinzubekommen. Ich war halt mit 16 schon 17 nach meiner Zeit in Münster. Ich habe ja recht früh viel gespielt im Jugendbereich. Mein Körper war dafür nicht ausgelegt. Ich habe also ein Wackelknie rechts. Mhm. Ich bin mehrfach am rechten Knie operiert und ich war permanent verletzt und leider Gottes war früher die medizinische Versorgung noch nicht so gut im Fußball, dass man Physios hatte und so weiter. Und vielleicht war ich auch einfach zu faul, das muss ich ganz klar sagen, was ich als Trainer sicherlich nicht bin. Aber als Spieler im Seniorenbereich war ich zu faul. Im Jugendbereich, angefangen mit Westfalenauswahl und dann Wechsel zu Preußen Münster, da hatte ich noch Bock. Aber als die erste Knieverletzung kam, fehlte mir irgendwo... Ja. Das gewisse Etwas, die Gier, die ich heute bei den Spielern immer einfordere. Also ich habe angefangen als klassischer Spielmacher und bin immer weiter irgendwie nach hinten gerutscht. Ja. Von dann 6, ich habe auch mal linker Verteidiger gespielt, damals in der Viererkette. Das war dann in der Auswahl, dafür war ich viel zu langsam. Mhm. Aber ich war immer ein guter Techniker zu Beginn meiner Laufzeit, viel zu lauffaul. Zum Ende war ich dann doch schon stark. Mhm. Aber ich konnte nur ein Tempo, das ist auch die Wahrheit. Und ich hatte einen relativ guten linken Fuß und gutes Gefühl im Fuß. Aber ich habe auch dann, heute wäre es dann die Dreierkette, früher auch mal Libero gespielt. Von daher, da war sicherlich mehr Potenzial drin. Aber auch das zu der Zeit ist auch ganz spannend. Hatte ich damals auch in der Jugend Angebot, bevor ich dann nach Münster gegangen bin, vom VfB Rheine. Mhm. Und ich hatte auch mal im Seniorenbereich als Spieler damals dann aber für die zweite ein Angebot. Da war Klaus Hüveler, glaube ich, Trainer. Das war der Landesliga. Ja, aber wie gesagt, ich habe fast nie eine Saison durchspielen können. Ja. Naja, aber in Hopsten, da war ich sehr dankbar. Punkt 1, Punkt 2, in Rodde. Horst Hillebrand war seinerzeit, der ist ja so ein Rodder Urgestein, noch nicht irgendwie in Rodde tätig, aber der hat immer mich so ein Stück weit angespitzt und gefördert. Und der hat dann in Rodde ein gutes Wort für mich eingelegt. Das war meine erste Station. Auch da habe ich immer noch Kontakte zu gewissen Leuten, Spielern und auch Verantwortlichen oder damaligen Verantwortlichen. Ja, und dann kam Recke. Zu der Zeit habe ich in Recke gelebt mit meiner Familie. Das war eine fantastische Zeit. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich einen guten Draht zu den Klostermännern hatte. Max Stermann, jetziger Kapitän Altenrheine. Wir haben uns da schon eine coole Kombo zusammengestellt. Dazu muss man sagen, alles Jungs vom TuS Recke. Also es sind alles Recker-Jungs. Wir hatten dann maximal 2, 3 Auswärtige immer nur in der Mannschaft. Ja, und sind dann aufgestiegen. Das war Wahnsinn, vor fast 2000 Zuschauern. Haben in der Bezirksliga gerockt, sind nie in Abstiegsgefahr geraten. Ganz im Gegenteil, dann Corona-Abbruch, da waren wir vor diesem letzten Spiel sogar auf Platz 2, haben das verloren, hätten wir es nicht verloren, dann ist Vorwärts Wettringen in die Landesliga aufgestiegen, da gab es ja diese Quotientengeschichte. Wäre Recke erstmals Landesligist geworden, also das war schon eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja, und dann ging es weiter mit Altenrheine, Markus Hornung meinte, ich müsste das machen und Brösel.
Ja.
Auch überragend, ganz viele tolle Leute kennengelernt, auch da noch Kontakt, ist ja klar, ist ja noch gar nicht so lange her und die Krönung war halt, den Pokal da zu gewinnen. Ja. Also mit den Jungs, mit den ganzen Verantwortlichen, Uwe Bethka, mit dem ganzen Staff, die da, André Wiesch, Markus Hornung als ex-sportlicher Leiter, ich könnte jetzt noch 20 Leute aufzählen, die Eltern, die immer dahinter stehen und das ist schon schön gewesen.
Und der von dir aus der Korne Nachfolger verteidigt dann auch den Pokal, ne, mit Guido Göcke, die sind jetzt quasi Back-to-Back-Pokalsieger geworden.
Ja, das ist auch sehr beeindruckend, insgesamt die 2 Jahre im Pokal 0 Gegentore, wenn man die Elfmeterschießen mal rausnimmt, also wir damals kein Gegentor und auch vom Verlauf, es ist ja nicht einfach hier im Kreis Pokalsieger zu werden, ne? Also wir haben mit Altenrheine damals FCE in der ersten Runde geschlagen, jetzt haben sie FCE im Pokal geschlagen, das werde ich hoffentlich zu vermeiden wissen dann in dieser Saison mit Biene zusammen, nee, aber Spaß beiseite, das ist schon stark.
Du hast auch mal 2 Westfalen-Ligisten mit SOS und Mesum und den Oberligisten, wo du jetzt bis FC Eintracht Rhein über die
Emstetten, also 05, Germania Honors, genau. Das sind alles Bretter, ne? Ja. Also das ist schon sehr beeindruckend und freut mich auch für den Verein SC Altenrheine. Darüber hinaus, muss man halt auch sagen, haben sie ja auch in der Saison eine gute Saison gespielt. Auch da waren wir ja Natürlich hatten wir auch mal Phasen, wo wir dann durchaus Richtung Tabellenkeller gucken mussten in den 5 Jahren in Altenrheine. Aber wir haben auch eine Saison auf Platz 3 abgeschlossen, eine auf Platz 7, glaube ich. Das war schon gut und jetzt waren sie auch lange oben mit dabei. Ne? Das hätte ja auch in die andere Richtung gehen können. Ich war am letzten Spieltag vor Ort, ab der zweiten Halbzeit gegen Burgsteinfurt. Es war schon cool und freut mich auch, jetzt mal von den blanken Ergebnissen und Tabellenständen und Erfolgen weg, wie viele Jungs dort ihren Weg gehen. Ne? Sind ja auch einige Jungs, die auch ja so aus meinem Bereich Kreis Tecklenburg kommen, die ich dann mit den Verantwortlichen für Altenrheine begeistern konnte. Und das zeigt auch, die Jungs fühlen sich auch wohl, obwohl ich nicht mehr da bin, ganz im Gegenteil. Ja. Die mussten auch mal einen neuen Trainer bekommen. Mhm. Diese Jungs, die wir da geholt haben oder auch einige alte Campen wie Vadim Schmidt, Max Stermann, bleiben trotzdem in Altenrheine. Das ist eine coole Truppe, das ist ein verschworener Haufen. Und genau das ist das, wo ich eigentlich ganz, ganz großen Wert auch drauf lege, wenn man mal geht, dass man da nicht irgendwo einen Scherbenhaufen hinterlässt. Mhm. Und das finde ich bei Borussia jetzt auch gut. Ich habe das bei meinem Abschied, als ich mich verabschieden durfte von der Mannschaft, auch gesagt, steht bitte zu eurer Zusage. Das haben nicht alle durchgezogen. Ich kann auch den einen oder anderen verstehen, aber der Großteil der Zusagen wurde eingehalten. Das ist nicht mein Verdienst, ganz im Gegenteil. Das ist ein Verdienst der verantwortlichen Personen. Und das ist mir auch immer wichtig. Es wird immer Spieler, Menschen in Vereinen geben, wenn ein Trainer geht, die einen dann vielleicht auch am liebsten von hinten sehen. Aber so selbstbewusst bin ich auch. Ich glaube, wenn ich nach Altenrheine komme, dass 80% der Leute sich freuen, wenn ich da auflaufe. Ja.
Das kann ich so unterschreiben. Marc, du hast eben mal gesagt, die Spieler sind mittlerweile auch was anderes gewohnt, was den Trainerjob angeht. Also da brauchst du, glaube ich, gar keine Ahnung von Fußball. Das würden die, glaube ich, nach ein, zwei Einheiten, werde ich Minuten schon merken. Was ist denn der Unterschied, wenn man jetzt, sag ich mal, Eintracht Rodde als B-Ligist, sag ich mal, trainiert zu FC Eintracht Rheine? Bedarf die Spielvorbereitung und die Trainingsvorbereitung da auch einer viel größeren Akribie, anstatt einfach zu sagen, wir machen jetzt dies und das? Also die Spieler werden das wahrscheinlich eher schneller hinterfragen, was ihr da für Übungen macht, oder?
Ja, definitiv. Wobei auch da Spieler im Bereich Kreisliga, so wie es in Rodde war, auch durchaus schon fordern, dass ein vernünftiges Training gemacht wird. Das ist schon klar. Aber du sprichst es an, die Vorbereitung ist eine ganz andere. Man muss inhaltlich viel intensiver arbeiten, finde ich. Und auch ich war in Rodde ja noch ein sehr junger Trainer, hatte gerade meine B-Lizenz gemacht. Aber damals war ich noch nicht so, dass ich dann immer mich auf die Gegner so intensiv vorbereitet habe oder inhaltlich geguckt habe, pass mal auf, wir spielen am Wochenende gegen, was weiß ich, SC Altenrheine, da passiert das und dies und jenes. Ich habe eigentlich immer gesehen, dass die Jungs Spaß haben, dass wir viel Fußball spielen. Mhm. Das ist auch heute noch so, aber man guckt ja schon, wo will man hin, was will man inhaltlich erreichen. Und da ist die Vorgehensweise heute, oder ich zumindest bin in meiner Herangehensweise noch akribischer geworden, dass ich jemand bin, der immer alles sehr genau vorbereiten muss. Ich kann sicherlich auch mal was aus dem Ärmel schütteln, aber ich habe gerne meine Einheiten durchgetaktet. Mhm. Und das genieße ich auch gerade in Rheine beim FCE. Wir haben Top-Platzbedingungen. Ich kann da, wenn ich früh genug da bin, schon mein Training so aufziehen oder meine Inhalte so aufbauen, dass ich da nicht auch während des Trainings groß umbauen muss, weil das sorgt immer für Stress. Mhm. Und das war in den Vereinen vorher oder auch in Rodde oft der Fall, dass man dann mal umbauen musste, weil noch eine andere Mannschaft auf dem Platz war. Aber das ist auch Klagen auf hohem Niveau. Da bin ich ehrlich, da habe ich mit meinen Vereinen bisher immer großes Glück gehabt und auch viele im Umfeld Platzwerte zum Beispiel, die einen Top-Job gemacht haben. Und das habe ich bei meiner B-Lizenz gelernt vor vielen, vielen, vielen Jahren. Da hat uns der Helmut Horsch, der war damals Verbandssportlehrer, ehemaliger Fußballprofi und auch Profitrainer, als erstes gesagt, ihr müsst euch mit dem Platzwart gut tun. Das ist die wichtigste Basis. wenn du den Platzwart nicht auf deiner Seite hast, kannst du als Trainer nichts erreichen. Ein Stück weit ist da dran. Ja. Ja, also
und jetzt streichelst du den Mähroboter oder? Nein, die haben durchaus.
Es gibt ja keinen mehr beim FCE.
Die wieder angeschafft, ne?
Genau. Und also die Plätze sind top, muss ich ganz klar sagen. Hat mich positiv überrascht. Mhm. Ja, das macht total Laune. Und auch im Umfeld sind viele, die mit anpacken. Also, wie gesagt, ich bin neu in dem Verein, ich bin jetzt in der dritten Woche da. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl. Jetzt auch von der Mannschaft mal weg, das sowieso, aber auch im Umfeld sind einige, die mit anpacken und letzten Endes müssen wir, weil eben am meisten auf die Erste geschaut wird, das auch pflegen und hegen. Und Biene ist da auch sehr akribisch und hat heute noch so eine kleine WhatsApp geschrieben in die Gruppe. Mhm. dass man mit Demut und mit Respekt gewissen Materialien, aber auch den Menschen dort entgegentritt. Mhm. Ne? Weil es gibt immer mal Themen, dass mal hier und da ein bisschen was liegen bleibt in der Kabine. Und da hat man als Trainer leider Gottes heutzutage auch noch einen Erziehungsauftrag, obwohl die Jungs ja eigentlich alle voll geschäftstüchtig sind.
Naja, klar. Ja. Und ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man immer eine Wasserkiste hinterher getragen bekommt oder ne oder die Trainingsmaterialien und so. Oder?
Gutes Thema. Wir haben auch tolle Betreuer jetzt neuerdings relativ neu dabei mit Robin Vollbers und mit Chris, mit Flipper, mit Spitznamen.
Chris Alpen-Namsen, ne?
Ja, genau. Die, Entschuldigung, dass ich das so sage, die reißen sich den Allerwertesten auf. Mhm. Auch das ist nicht selbstverständlich. Bin ich auch durchaus... oder kenne ich Vereine, wo das nicht so der Fall ist. Und auch das müssen die Jungs dann wissen, dass trotzdem die Jungs nicht dafür zuständig sind, dass man denen, ich sag jetzt mal blöd, das T-Shirt hinterher räumt. Ne? Und aber das ist spannend. Also das wird sich entwickeln, das ist ein Prozess. Wir sind jetzt ganz am Anfang und wichtig ist, und dass alle da an einem Strang ziehen. Und da habe ich Stand heute ein sehr gutes Gefühl. Mhm.
Du hast schon Horst Hillebrand angesprochen, Marc. Hast du sowas wie einen Lieblingstrainer, oder den du auch, wenn du mal die Kiste einschaltest, also den Fernseher mal sagst, das ist ein super Trainer, Klopp, Mourinho oder Ancelotti, oder gibt's sowas?
Ich tue mich schwer, jetzt auf einen direkt hinzuweisen. Es gibt dann ja immer Unterschiede. Emotionalität, da ist ganz klar Kloppo. Klopp, ne? Ja, da bin ich ehrlich. Ich tue mich schwer, jetzt zu sagen, dass ich da einen hervorheben möchte. Jetzt so in meiner sportlichen Laufbahn habe ich wirklich von jedem Trainer, ob ich den gut fand, persönlich oder nicht, echt was mitgenommen. Also man nimmt ja auch was mit, wenn man es nicht gut findet, und versucht das dann eben anders zu machen. Aber ich habe bei vielen Trainern auch gelernt, auch gerade fürs, ja, ich sag mal, Persönliche, wie man mit Spielern umzugehen hat oder eben nicht. Auch da muss man unterscheiden, in welcher Liga man unterwegs ist, ganz klar. Ich kann nicht in der Kreisliga A teilweise Dinge so handeln, wie ich es vielleicht in der Oberliga könnte, mit gewissen Leuten. Aber da gibt's nicht den einen. Du hast Horst Hillebrand angesprochen, das ist ganz spannend. Unter dem habe ich nie gespielt. Mhm. Horst wurde dann in Rodde irgendwann Fußballobmann, aber Horst war immer so jemand, das war schon ein Stück weit Mentor.
Ja.
Und wir haben dann auch mal mehr, mal weniger Kontakt. Wir versuchen einmal im Jahr in die schöne Kneipe Bertling hier in Rheine zu gehen. Da waren wir jetzt tatsächlich vor 14 Tagen.
Oh.
Da sind dann noch zwei andere aus Rodde dabei, die Heken-Zwillinge. Aber Horst ist so ein Mentor, der dann auch auf einmal irgendwo steht am Platz, wenn ich ein Spiel hatte und dann da war. Mhm. Und das war mir auch immer wichtig, auch wenn der Kontakt zwischendurch mal fast dann auf null ist über Monate. Ja. Aber wenn man sich sieht, man nimmt sich in den Arm. Und mit Horst konnte ich auch immer kritische Themen bearbeiten, und ich wusste auch, der sagt mir auch platt vor den Kopf, wenn er was SCH findet, wenn ich das mache. Und der war mir schon wichtig. Aber also es gibt so viele im Profibereich, so viele tolle Trainer, und letzten Endes ist das ja nie eine One-Man-Show. Mhm. Das ist auch heutzutage in unserem Bereich nicht mehr so. Das war mir auch immer ganz wichtig, auch egal bei welchem Verein ich war. Es war immer eine Leistung des Teams, des Staffs. Jeder Betreuer, der dabei war, in Altenrheine gibt es ja noch eine Koryphäe mit Ali Naberbäumer, der sehr anstrengend ist, aber einfach auch ganz, ganz wichtig, auch für einen Trainer. Auch den muss man manchmal einfangen. Ich hatte eben ja Uwe Bethke als Mannschaftsverantwortlichen erwähnt, und die Leute, da könnte ich jetzt wirklich eine DIN A4-Seite vollschreiben, aber ich bin ehrlich, mein Lieblingstrainer ist spannend, ist tatsächlich Mourinho.
José.
Ja, ich glaube nicht, dass das immer auf die menschliche Komponente bei ihm dann ankommt, aber ich finde, ich habe die Tottenham-Doku gesehen. Bis dahin war ich kritisch ihm gegenüber, hat mich dann schon doch ein Stück weit überzeugt, aber auch Pep ist einfach, ist so akribisch und wahnsinnig, was es da gibt. Aber auch die Leute haben natürlich Möglichkeiten und ich sag mal, Vereine hinter sich stehen, wo man dann als Trainer, glaube ich, auch gut arbeiten kann. Mhm. Aber ich bin froh, dass ich in diesem Profibereich nicht unterwegs bin, weil das ist ein Haifischbecken.
Genau, als Profimannschaft hast du dir die, ich sag jetzt mal, die kleine Borussia ausgesucht, Borussia Mönchengladbach, ne?
Ja, leider ja.
Das wird einen Shitstorm geben.
Ja. Nein.
Aber kannst du denn überhaupt auch mal so ein Bundesligaspiel genießen, wenn du das dann guckst, oder denkst du immer so, hast du immer die Trainerbrille auf, Marc, und sagst, Mensch, lauf doch da ein oder wechsel doch jetzt mal den ein, oder kannst du einfach mal sagen, so 15:30 Uhr, samstags mal Glotze an, jetzt gucke ich Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach.
Ja, gucke ich ungern, weil Gladbach da immer einen gezogen bekommt. Spaß beiseite. Ich bin nicht der Fußballtrainer oder der Fußballer, der jeden Samstag irgendwie vor der Flimmerkiste sitzt und Fußballspiele sehen muss. Mhm. Ich genieße das dann schon mal, aber wenn irgendwie ein Handballspiel meiner Kinder ansteht, bin ich lieber bei meinen Mädels in der Halle. Jetzt kriege ich einen Shitstorm, weil ich Handball als Zuschauer viel, viel geiler finde als Fußball. Sage ich auch so, wie es ist. Passiert viel mehr Action drin.
Gibt kein Mittelfeld, ne?
Genau. Aber ja, ich sowohl als auch. Also ich es gibt Samstage oder es gibt Spiele, wo ich dann auch mal vielleicht mir ein Glas Weißwein schorle oder ein Bier trinke. Ich gucke ab und zu bei meinen Eltern Spiele. Wenn man dann mal einen Weizen trinkt, dann kann ich mich schon zurücklehnen. Aber es gibt auch Spiele, wo ich tatsächlich im Vorfeld sage, das gucke ich mir heute, nicht im Vorfeld sage, aber wo ich mich dann erwische, dass ich denke, das ist so spannend, wenn ich jetzt Champions-League-Finale sehe. Das konnte ich nicht genießen. Das habe ich aus Sicht eines Trainers geguckt, weil ich die Mannschaften so spannend fand. Ja. Mit Arsenal und PSG.
Ja.
Aber ich bin auch mal gerne im Stadion und gucke auch mal mit Kumpels mir meine kleine Borussia an und trinke dann mal ein paar Bierchen dabei und dann bin ich eher Fan als Trainer. Ich bin gerne bei Preußen Münster.
Ja.
Ich darf nicht sagen, dass ich genauso gerne beim VfL Osnabrück bin, weil die Stimmung da auch fantastisch ist und ich freue mich, wenn beide gewinnen.
Ja.
Es ist eigentlich nicht machbar, aber ich bin schon eher regional so aufgestellt, dass ich sage, ich kann da gönnen. Ja, und weil ich halt auch in der Jugend 3 Jahre bei Preußen gespielt habe, habe ich da schon noch ein grün-schwarzes Preußenherz. Aber diesen Fußball finde ich irgendwo noch spannender als den großen Kommerz, den wir gerade in den USA erleben. Ich schaue lieber dann mal zweite, dritte
Liga. Da wird noch nicht jede Ecke von Stadtparfümerie Pripe so präsentiert.
Ja, genau. Ja, zum Beispiel. Ja, ja, aber das ist schon so, dass ich auch Spiele genießen kann. Mhm. Ja.
Marc, eine Frage hätte ich noch. Wenn jetzt wieder, dir gehen ja viele Leute nicht auf den Senkel, aber dich rufen viele Leute an, viele Spieler wollen was von dir wissen. Wenn wir uns jetzt von der MV oder EV nochmal melden würden in 10 Monaten, was müsste dann passieren, damit du sagst, das war eine richtig gute erste Saison beim FC Eintracht Rheine? Machst du das am Tabellenplatz fest oder an ganz anderen Parametern?
Ja, an anderen Parametern. Natürlich, ich weiß, dass ihr da gerne drauf hinaus wollt. Wo wollt ihr hin? Wo seht ihr euch? Biene hat, glaube ich, beim ersten Training was ganz, ganz Richtiges und Wichtiges gesagt. Es ist diese Plattitüde von Spiel zu Spiel. Es ist ja einfach Fakt, wenn man die Historie jetzt verfolgt hat der letzten Jahre beim FCE, dass durchaus Jahre dabei waren, die schwierig waren. Oftmals auch aus personellen Gründen. So, deshalb haben wir einen viel, viel breiteren Kader und wir sind auch der Meinung, qualitativ einen besseren Kader. Dadurch auch, dass wir breiter aufgestellt sind, aber auch gute Spieler dazu bekommen. Ich glaube, dass unser aller Ziel ist, dass wir nicht ins untere Drittel rutschen. Und da werden wir auch alles für tun. Wir als Trainerteam sowieso und die Mannschaft auch. Das merkt man auch. In jeder Einheit, die wir bis jetzt hatten, gerade gestern, muss ich sagen, da haben Biene und ich auch heute nochmal drüber gesprochen. Das hat Spaß gemacht. Da war richtig Energie drin. Ich hoffe, dass nicht zu viel drin war, dass wir das heute merken. Dass wir da heute nicht Paroli bieten können. Aber jetzt zu sagen, ja, es war super, wenn wir Fünfter sind und wir haben den Pokal gewonnen oder wie auch immer, fällt mir schwer. Ich würde schon sagen, es wäre schön, wenn wir permanent uns irgendwo zwischen Platz 5 und 10 aufhalten. Ja, dass wir nicht, wie, ich weiß jetzt nicht, nagel mich nicht auf ein Datum fest, aber im März war es, glaube ich, nochmal kritisch irgendwo beim FCE, aufgrund auch der Konstellation, dass 19 Vereine in der Liga waren, war nie so ganz klar, was passiert. Und da haben sie schon einen Bombenjob gemacht, Biene und Cello und die Jungs.
Da haben sie zum Beispiel in Lippstadt gewonnen, bei einem der Meisterschaftsfavoriten.
Bei Preußen Münster 2 auswärts gewonnen.
Genau.
Was man nicht unbedingt erwarten konnte.
Ja. Genau, da haben wir noch eine kleine Siegesserie gestartet und waren dann am Ende so in sicheren Fahrwasser. Ne?
Ja, korrekt. Und diesen Druck, in Anführungsstrichen, den wollen wir vermeiden. Aber auch da, wenn wir jetzt in 10 Monaten hier sitzen und ich habe so eine personelle Misere dann erlebt, wie ich sie bei Borussia Emsdetten erlebt habe, dann ist man vielleicht auch froh, wenn es dann irgendwo gereicht hat. Ich weiß es nicht. Aber wir haben jetzt im Vorfeld viel dafür getan, glaube ich, und auch die Verantwortlichen um Christian Hebbeler und Co., dass wir da einen sehr guten Kader zur Verfügung bekommen, wir Trainer. Ja, jetzt müssen wir eben alles dafür tun, dass wir zum Saisonstart so dastehen, dass wir von Anfang an zeigen, da wo wir waren im letzten Jahr, wollen wir nicht wieder hin. Und wenn ich mich richtig erinnere, das wirst du, glaube ich, besser wissen, war die Saison vorher, als Christian Hebbeler Cheftrainer war und noch kein sportlicher Leiter und David Paulus war noch Co-Trainer, auch recht ordentlich. Ich glaube, da ist man Fünfter oder Sechster geworden. Oder
irgendwo,
Siebter.
Irgendwo in der Range. Ja.
Ich glaube, es wäre schön, wenn wir das schaffen könnten. Dann hätten wir auch ein Argument unserem sportlichen Leiter gegenüber, der natürlich jetzt schon sagt, ey, wir haben jetzt schon was hingestellt, jetzt wollen wir auch was sehen. Ne?
Ja.
Also, so, das gehört ja dazu, dieses Frotzeln. Mhm. Und das ist schon, da hat Christian oder beide Christians, weil ich war in der Kaderplanung natürlich noch nicht so im Kern drin. Eigentlich gar nicht bis zum, ich weiß gar nicht, wann ich meinen Vertrag unterschrieben habe, aber zu dem Zeitpunkt kann ich jetzt ja aus dem Nähkästchen plaudern. An dem Abend hat auch ein Finn Menzel seinen Vertrag dort unterschrieben.
Ja.
Ist also noch nicht so lange her. Ich habe also aktiv jetzt keinen Spieler geholt, wie auch viele vermuten, dass ich bei dem ein oder anderen Transfer meine Finger im Spiel hatte.
Die muss man leider enttäuschen.
Die muss man in diesem Jahr leider enttäuschen, ja.
Ach so. Marc, ich danke dir für die ehrlichen Worte. Sag vielen Dank und dann wirst du ja hoffentlich heute schon gegen die Sportfreunde Lotte die PS auf die Straße bringen.
Wir werden sehen. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Danke.
Hat dir die Folge gefallen? Dann freuen wir uns über deine Unterstützung. Klick jetzt auf Folgen. Das kleine Pluszeichen oder der Folgen-Button direkt oben in deiner Podcast-App. Egal, über welche Plattform du uns gerade hörst, ein Klick reicht und du verpasst keine neue Folge mehr. Lass uns zudem ein Like da. Damit unterstützt du nicht nur uns, sondern sorgst auch dafür, dass noch mehr Menschen auf dem Podcast Heimvorteil aufmerksam werden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.